Guten Tag. Ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, heute hierher zu kommen. Diesen Allianzsonntag, andere haben sich anders entschieden, ist auch in Ordnung. Es findet ja heute Nachmittag noch ein Gottesdienst bei der Allianz statt. Und ja, wir haben uns entschieden, jetzt hier zu sein. Vielleicht sind heute Nachmittag noch auch noch welche mit dabei. Und ich hoffe, dass jeder diese Entscheidung aus freien Stücken getroffen hat, dass sich jeder frei entschieden hat. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, wir wollen uns heute mal mit der Entscheidung von Menschen beschäftigen und was das für Folgen hat. Am Anfang vielleicht ein kleiner Bericht von einem Experiment, was der ein oder andere bestimmt schon kennt, was auch die Werbung ein bisschen für sich vereinnahmt hat. Aber es ist schon ein Stückchen älter, es war in den 70er Jahren in Amerika. Ein gewisser Herr Walter Michel, ein ganz langen Titel, Sozialpsychologe, was weiß ich was alles noch, hat dort Experimente mit Vorschulkindern durchgeführt. Und hat die Kinder in Einzelsitzungen in den Raum gesetzt und hat von dem begehrten Objekt gesprochen. Und hat es den schmackhaft gemacht, aber nicht gezeigt. Klassischerweise war es ein Marshmallow, aber es konnten auch andere Dinge sein. Und er hat den Kindern dann gesagt, also ich gehe jetzt raus und wenn du das Marshmallow haben möchtest, dann kannst du hier an der Klingel ziehen oder eine Glocke betätigen und dann komme ich rein und dann bekommst du das Marshmallow. Wenn du es aber nicht tust, komme ich von alleine irgendwann rein und dann bekommst du zwei davon. Ja, das waren so ja, 4-5-jährige Kinder, der hat sie nicht ewig auf die Folter gespannt. Ungefähr nach 15 Minuten ist er zurückgekommen, wenn das Kind nicht geklingelt hat. Durchschnittliche Wartezeit, also das, was die Kinder ausgehalten haben, war allerdings nur 6 bis 10 Minuten. Also schon sehr viele Kinder haben eher geklingelt, haben das nicht ausgehalten. Aber es gab wohl doch eine ganze Reihe von Kindern, die das bis zum Schluss ausgehalten hat und dann auch den größeren Lohn bekommen hat. Interessanterweise ist, dass es noch Untersuchungen gab, also Anfang der 80er Jahre, 10, 12, 15 Jahre später, hat man geguckt, wie sich denn die Kinder entwickelt haben. Man hat tatsächlich festgestellt, dass die Kinder, die Geduld hatten, die länger gewartet haben, kompetenter in schulischen und sozialen Bereichen waren. Sie konnten besser mit Frustration und Stress umgehen. Sie konnten Versuchungen besser widerstehen. Und sie hatten auch durchschnittlich höhere schulische Leistungen. Das war sicherlich nicht die Folge des Tests, sondern einfach nur Ergebnis ihrer Persönlichkeit. Aber es zeigt uns, wie wichtig es ist, manchmal auch eine Entscheidung zu überlegen und herauszuzögern und vielleicht nicht der Versuchung gleich zu widerstehen. Was können wir daraus noch lernen? Wir sehen, dass schon kleine Kinder fähig sind, eigentlich für sie wichtige Entscheidungen zu treffen. Und dass sie auch Versuchen widerstehen können. Und es wurde auch klar, jeder Mensch, jedes Kind, jeder Erwachsene war auch mal ein Kind, muss die Folgen seiner Entscheidung tragen. Entscheidungen haben Konsequenzen für das zukünftige Handeln. Ja, nun will ich auch nicht den ganzen Tag jetzt über den Herrn Michel reden. Das war auch nicht der Erste, der sowas gemacht hat. Ich denke, er hat da ein gewaltiges göttliches Prinzip kopiert. Ja, vielleicht jetzt mal ganz zu den Anfängen gehen. Das erste Buch Mose. Also ich habe heute mal einige Bibelverse, immer so einzelne, ich weiß nicht, ihr könnt das nachschlagen, ich sage das immer mit an. Ich habe es auch aus der NEU genommen, weil mir das leichter von den Lippen geht. Ich kann das gerne in der Elberfelder überprüfen, ob das richtig ist. Ich möchte jetzt erstmal lesen aus dem ersten Buch Mose, im Kapitel 2, im Vers 15. Jahweh, Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Das ist schon eine andere Dimension, diese Entscheidung. Geht es nicht um ein oder zwei Marshmallows. Geht es um Leben und Tod. Und ich will das auch betonen, das war kein Experiment, was Gott hier durchgeführt hat. Gott ist nicht ein Wissenschaftler, der mal irgendwas herausfinden will über den Charakter oder über das Verhalten von Menschen, sondern es war wirklich eine Prüfung, die Gott den Menschen auferlegt hat. Manchmal kommt mir das schon ein ganzes Stück grausam vor, was Gott da mit den Menschen gemacht hat. Warum führt er sie denn so in Versuchung? Warum hat er den Baum auch weglassen können und sagen, ja gut, du lebst jetzt hier und dir geht's gut und ich tue alles für dich. Aber zuerst mal zu dieser, Versuchsanordnung nennen. Der Prüfer, Gott, hat eigentlich sein Bestes getan, um seinen Prüfling bestehen zu lassen. In den Versen davor können wir lesen, wie die Umgebung geschaffen war. Und Gott sagt, die war gut. Und wenn Gott sagt, die war gut, dann war sie auch gut. Es gab dort nichts zu bemängeln. Er hatte ein ideales Klima geschaffen für die Menschen. Hervorragende Pflanzen und Tiere. Kurz gesagt, eine Welt, die perfekt für die Menschen angelegt wurde. Er sollte hier leben und arbeiten, wie wir lesen. Er sollte auch dort arbeiten. Es war nicht so das Schlaraffenland, was sich so manche erhoffen, was manche Religionen versprechen, sondern es war eine Umgebung für den Menschen, an der er sich auch beweisen konnte, an der er sich entwickeln konnte, an dem es ihm gut gehen konnte. Und das Beste dabei, finde ich, war, dass Gott bei ihm war. Er war vielleicht nicht immer in Sichtweite, aber er war doch erreichbar. Und ja, die jungen Menschen, die konnten immer zu ihm hingehen und ihn persönlich erleben. Die jungen Menschen Adam und Eva, ganz jung und doch schön erwachsen, hatten also alles. Sie hatten geistliche Nahrung, materielle Sicherheit, alles, was ihr Körper benötigte und eine sinnvolle Beschäftigung. Ist euch aufgefallen, als Gott diese Anweisung gegeben hat, hat er gesagt, ihr dürft von allen essen, nur nicht von dem einen Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Also sie durften auch von den Früchten des Baumes des Lebens essen, zu diesem Zeitpunkt noch. Also sie hatten alles, sie hätten sogar unsterblich sein können, sie hätten ewig im Paradies leben können. Ja, warum macht Gott jetzt diese Ausnahme? Natürlich, der Schöpfer von Himmel und Erde hätte selbstverständlich ein Paradies schaffen können oder hat das Paradies erschaffen, was keine Gefahren für den Menschen enthält. Und ich bin fest überzeugt, dass dieser Baum nichts Besonderes war. Was waren nicht besondere Bäume im Garten Eden? In Vers 9 steht es im zweiten Kapitel. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus, trugen wohlschmeckende Früchte. Und mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Also die Früchte der Bäume in der Mitte, sie waren nicht giftig. Die waren wahrscheinlich einfach nur brillant, so wie alles andere ringsum, was Gott geschaffen hat, auch. Aber auch wenn Gott es hier an dieser Stelle noch nicht erklärt, weder den Menschen noch uns, er wollte die Gesinnung der Menschen herausfinden. Er wollte wissen, wie sie sich entscheiden. Er wollte die Menschen nicht halten als Gefangene in einem Park. Er wollte keine Menschen, die da leben, so wie in so einem Zoo. Sondern er wollte freie Menschen, selbstbestimmte Menschen. Er wollte Menschen, die aus freien Stücken bei ihm bleiben. Und wenn er das wollte, musste er den Menschen auch die Wahl lassen, ob sie bei ihm bleiben wollen. Und diese Wahl hätte es ja ohne diesen Baum nicht gegeben. Und wenn es keine Wahl gibt, keine Alternative, dann ist es keine Wahl. Als ich Erstwähler war, weiß gar nicht, 1986 oder so, durfte ich zur Wahl gehen, zur Volkskammerwahl der DDR. Für die Jüngeren und vielleicht Zugereisten. Das war eine Wahl, da standen alle Parteien auf dem Wahlzettel. Es gab durchaus verschiedene Parteien, aber die standen alle untereinander. Und auswählen oder streichen war nicht erwünscht. Und nicht zu wählen, das war eigentlich das Schlimmste, was man tun konnte. Man musste hinterher mit Repressalien rechnen. Aber so wollte das Gott nicht machen. Er wollte nicht, dass Gott sich, sondern dass sich der Adam zu einer Pseudowahl unterzieht. Er wollte, dass sie sich bewusst entscheiden. Und auch hier wieder das Besondere drin, also sie mussten sich nicht für Gott entscheiden. Sie waren ja schon bei ihm. Es war alles gut. Die Entscheidung war einfach, nicht mehr bei ihm zu sein. Sie mussten sich aktiv gegen Gott entscheiden. Und damit hat eigentlich Gott alles getan, was er tun konnte, um den Menschen bei sich zu behalten und es ihm leicht zu machen. Die Kinder in dem Test vorhin, die konnten klingeln und damit den Test abbrechen. Und den Menschen im Paradies hat er diesen Baum hingestellt und eine Frucht verboten. Und er ist ganz offen und ehrlich. Er weist die Menschen ausdrücklich auf die Folgen hin und sagt, jetzt seid ihr unsterblich, aber wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und nun beginnt das Verhängnis. Im dritten Kapitel, ab Vers 6, steht dann geschrieben, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweite er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihren Mann davon, auch er aß. Alles perfekt, ne? Und dann sowas. Es gab keine Probleme, eigentlich. Wenn man sich das genau anguckt, es gab keine Probleme. Das einzige Problem war einfach nur der ungehorsame Mensch und sein Hören auf schlechte Ratgeber, auf Verführer. Die Einflüsterung, so können wir lesen, der Schlange macht den Baum attraktiv. Aber Gott hat uns doch den Verstand gegeben und den hat er auch den Adam und der Eva gegeben. Sie hätten selbst denken können, selbst entscheiden können. Also es ist nicht der Verführer schuld. Es sind immer die dran, ich will nicht Schuld sagen, Es ist jeder verantwortlich für das, was er tut, nicht derjenige, der ihm das gesagt hat, dass er es tun soll. Und wie es sich herausstellt, zu Beginn waren die Früchte, ja, sie waren nicht giftig, sind nicht gleich tot umgefallen. Sie haben wahrscheinlich auch gut geschmeckt, und wenn es nicht geschmeckt hätte, hätte die Eva ja die Frucht nicht weitergegeben. Und die Menschen starben nicht. Wir könnte man ja annehmen, ja, der Verführer hatte doch recht. Also ist alles gut, hat geschmeckt und man ist nicht gestorben. Aber der Tod ist durch die Trennung von Gott quasi vorprogrammiert. Ja, warum hatten sie das getan? Warum haben sie gegen Gottes Anweisung verstoßen? Das war der Reiz des Unbekannten, vermute ich hier einfach. Was unbekannt oder was nicht erreichbar ist, das bekommt eine besondere Attraktivität. Ich merke das in der letzten Zeit an meinen jugendlichen Kindern, die noch nicht erwachsen sind, aber auch nicht mehr so klein sind. Die sehen dann, was es so gibt. Und da gibt's PC-Spiele, da steht drauf ab 18. Und der Papa spielt die auch schon mal. Und Papa denkt dann, ja, was ist denn hier ab 18? Ja, irgendwann wird mal ein Blutspritzer eingesplendet, aber eigentlich ist es ein ganz simples Spiel. Ich verstehe gar nicht, wie man das machen kann, dass das Spiel ab 18 ist. Man hätte auch die drei Blutspritzer weglassen können, dann hätte man auch ab 14 oder 16 oder sowas, also nicht für kleiner, aber für größer, das zulassen können. Aber die Industrie weiß ganz genau, wenn ich den Aufkleber ab 18 da drauf mache, dann wollen die ganzen 13, 14, 15-Jährigen das Spiel haben und werden ihre Eltern dazu bringen, das Spiel zu kaufen. Und so wie die meisten Menschen, Kinder, Erwachsene, haben auch unsere Ur-Ur-Ur-Eltern genau an dieser Stelle versagt. Für einen kurzen Genuss vergessen sie die unausweichlichen Folgen. Na klar, wir werden täglich verführt mit allen möglichen. Wir sollen alles Mögliche tun oder lassen oder kaufen oder lesen. Den ganzen Tag strömt es auf uns ein, was wir alles tun sollen. Aber im Normalfall können wir da frei entscheiden. Mindestens hier in unserem Land haben wir die meisten Dinge eine freie Entscheidung. Und auch Adam und Eva konnten sich frei entscheiden. Und sie haben sich entschieden, und zwar gegen Gott. Also eigentlich haben sie sich nur für die Frucht entschieden. Aber die Konsequenz war klar für sie. Ob wir nur verführt werden oder nicht, oder woher unsere Entscheidungen auch kommen, die Konsequenzen müssen wir tragen. Und folgerichtig müsste sich der Schöpfer gegen seine Geschöpfe entscheiden. Sie konnten nicht bei ihm im Garten Eden bleiben. Sie wären der ewigen Strafe Gottes ausgesetzt gewesen. Sie waren unrein, sie konnten nicht in seiner Nähe bleiben. Und so musste Gott die Menschen des Paradies verweisen. Und die Folgen kennen wir ja. Wir können sie nachlesen im 1. Mose 3 bis Vers 16 bis 24. Ich möchte das jetzt hier nicht tun. Ich denke, das dauert sonst zu lange. Aber wir kennen das ja alles, wie das, was passiert ist nach dem Sündenfall. Zusammenfassend kann ich feststellen, sie hatten dann keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens. Wenn ich da keinen Zugang habe, muss ich den körperlichen Tod erleiden. Und sie waren von Gott getrennt, was letztendlich den seelischen Tod bedeutet. Ja, warum bekommen Menschen solche Prüfungen von Gott? Was ist nach dem Sündenfall passiert? Und was war die nächste Prüfung? Die Menschen haben sich auf der Erde verbreitet und haben wahrscheinlich vergessen, was sie von Gott gelernt haben. Und man kennt das ja, also man macht eine kleine Grenzüberschreitung, sowas wie den beiden passiert ist, sie haben eine Frucht gegessen, das war verboten, dann kann ich auch die nächste Frucht wieder essen. Und ja, die nächste Grenzüberschreitung hat vielleicht gar keine Konsequenzen und da kann ich das wiederholen und eventuell die nächste Grenze überschreiten. Musste da also diese großen Steuerhinterzieher denken, die jetzt so durch die Medien getrieben werden. Ich denke, auch bei denen hat es mal mit kleinen Dingen angefangen. Vielleicht haben sie auch bei der Reisekostenabrechnung geschummelt oder irgendwelche Unkorrektheiten in ihrer Steuererklärung gemacht, sind damit durchgekommen und dann schaukelt sich das so auf, bis es dann irgendwann nicht mehr geht, bis es Konsequenzen hat. Und irgendwann kommt dann das Finanzamt und sagt, hier ist Schluss, du hast jetzt so viel Schulden, du musst ins Gefängnis. Und so ging es Gott mit den Menschen. Er konnte nicht mehr zuschauen, was die da trieben. Im 6. Kapitel, 1. Buch Mose, ab Vers 5 können wir lesen. Jahweh aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Da beklagte Jahwe es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen, samt dem Vieh, den Kriechtieren und Vögeln, denn ich bedauere, sie gemacht zu haben. Jetzt das Gute. Nur Noah fand Gnade vor Jahwe. Ja, und dann schnappt er sich den Noah und gibt ihm einen Befehl. Baue eine Arche. Wenn man genau hinschaut, ist das jetzt ein grundlegender Wandel in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Adam musste sich bewusst gegen die Anweisung Gottes entscheiden. Danach dann, ab Noah, muss man sich für die Anweisungen Gottes entscheiden. Klar hätte Noah die Arche auch nicht bauen brauchen. Und sagen, nee, was du mir sagst, das ist mir egal. Aber dann hätte er eben auch keine Rettung erfahren. Und wir wissen aber, dass Noah sich entschieden hat, den Befehl Gottes exakt auszuführen. Und eigentlich hatte damit die Menschheit, die Nachkommen Noahs, die Chance, von vorne anzufangen. Aber die Chance haben sie nicht genutzt, das wissen wir. Die machen kurze Zeit später schon weiter wie vorher. Sie wollen immer mächtiger werden, sie wollen Türme bis in den Himmel bauen. Sie entscheiden sich für alles Mögliche, nur nicht für das, was Gott ihnen sagt. Und dann verwirrt Gott die Sprachen, zerstreut die Menschen. Und mir scheint so, als hätte Gott sie ihren Entscheidungen einfach überlassen. Egal, was sie tun, Gott schweigt dazu. Zumindest ist es uns nicht gesagt. Stattdessen erwählt er sich Abraham und seine Nachkommen zu seinem Volk und kümmert sich um diese. Und er macht Israel zu einem großen Volk und ein bisschen Express-Tempo durch die Geschichte und er führt sie dann später aus der ägyptischen Unterdrückung heraus. Aber auch die Israeliten, die so viel Gutes von Gott erfahren hatten, waren unzufrieden. Also sie waren in der Sklaverei wahrscheinlich schon unzufrieden, aber dann, als sie frei waren, waren sie erst recht unzufrieden. Sie zweifelten an allen, vor allem an Gott. Und hatten offensichtlich die Orientierung verloren. Jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt hat es Gott, ist wieder mal der Punkt erreicht, wo Gott denkt, jetzt muss ich wieder handeln. Und jetzt muss er hier bildlich gesprochen so einen Pfahl einrammen und diesem widerspenstigen Volk eine Entscheidungsmöglichkeit wiedergeben. Und später sagt er ihnen dann im 8. Kapitel des 5. Buch Mose im Vers 2, du sollst immer daran denken, wie Jahweh, dein Gott, dich diese 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um dich demütig zu machen und dich auf die Probe zu stellen. Er wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also es ging ihm nicht um kleinliche Dinge, was die Menschen tun müssen oder sein lassen müssen, sondern es ging ihm um die Gesinnung, ob die Menschen das wollen oder nicht, ob sie sich für ihn entscheiden. Und er trifft sich mit Mose persönlich und gibt ihm das Gesetz. Das Gesetz, was heißt das? Hat schon mal jemand das deutsche Gesetz gesehen? Also ich nicht, immer nur Stücke. Und das waren immer solche Bände. Das waren immer nur Stücke vom Gesetz. Das sind meist solche rote Bücher, wo dann im Vierteljahrestakt Austauschzeiten kommen. Und es ist eigentlich nicht zu fassen, was denn das Gesetz heute ist. Wenn man sich aber mal in der Bibel liest, was das Gesetz damals war, habe ich den Eindruck, es war für die Israeliten nicht viel anders. Das Gesetz war eine vergleichsweise komplexe, aber schon sehr konkrete Zusammenstellung von Geboten und Verboten. Es waren grundsätzliche Regelungen, die Mose bekommen hat, und die 10 Gebote, Vorschriften für den Gottesdienst, das Altargesetz und eine große Menge von Vorschriften, welche den Umgang untereinander und mit Gott regelten. Hier geht es im 20. Kapitel über mehrere Seiten, was Gott da Mose mit auf den Weg gibt. Ich habe bloß mal so ein paar Beispiele für mich herausgesucht, die mir aufgefallen sind. Das hat bestimmt da jeder andere Prämissen. Aber es geht gleich am Anfang los, Vers 3. Du wirst keine anderen Götter vor mich stellen. Sicherlich eine sehr wichtige Sache. Vers 16. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Vers 17, begehre nichts, was deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, seinen Rind oder seinen Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Er hat sich auch um die Sklaven gekümmert, Kapitel 21, Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er dir 6 Jahre lang dienen. Im 7. Jahr soll er unentgeltlich als freier Mann entlassen werden. Vers 15, wer seinen Vater und seine Mutter schlägt, wird mit dem Tode bestraft. Vers 19, wer einer Gottheit Opfer bringt, außer Jahweh, soll dem Bann verfallen. Dem Bann verfallen heißt, er muss mit seinem gesamten Besitz vernichtet werden. 23, Vers 1, verbreite kein falsches Gerücht, lass dich nicht von einem Schuldigen zur Falschaussage verleiten. Das und noch viel mehr fordert Gott von jedem einzelnen Israeliten. Statt diesen, du darfst alles außer, was Gott im Garten Eden zu Adam und Eva gesagt hatten, hatten die Israeliten nun ein sehr komplexes Regelwerk. Und Gott erwartete, dass das exakt einzuhalten ist. So wie der Gesetzgeber das auch von uns erwartet, dass wir diese ganzen uns gar nicht bekannten Regeln einhalten. Aber wenn wir gegen die verstoßen und jemand klagt gegen uns, dann wird uns genau das gesagt. Ja, das ist der Paragraph, gegen den du verstoßen hast. Einige Gebote aus dem Gesetz Gottes waren klar und eindeutig. Und es gab sehr drakonische Gebote, der Nichtbefolgen eine sofortige Todesstrafe nach sich zog. Das mussten die Ersten gleich am eigenen Leibe spüren. 3000 Israeliten, können wir lesen, hatten sich entschieden, ein goldenes Kalb anzubeten. Und sie mussten am gleichen Tag hingerichtet werden. Meine Überschrift hier zwischendrin heißt, ist das Gesetz einhaltbar? Das ist immer so eine Frage für mich, wenn ich solche große Gesetzeswerke sehe. Natürlich, der Gesetzgeber erwartet, dass das alles eingehalten wird, aber wie soll ich das schaffen, wirklich alles im Detail genauso zu tun, wie er das von mir erwartet? Und ich habe auch bewusst ein paar unscharfe Gebote zitiert. Es sind auch Gebote dabei, die sind eigentlich nicht einhaltbar beziehungsweise nicht überprüfbar. Wie soll ich denn vermeiden, jemals und nie in meinem ganzen Leben irgendwas was Unwahres über jemanden anders zu sagen? Vielleicht bewusst, das fällt mir schon schwer, aber unbewusst werde ich das nie schaffen. Oder wem ist das noch nicht passiert, dass er irgendwas haben wollte, was besitzen wollte, was einem anderen gehört? Also nicht der Diebstahl ist ja strafbar, sondern schon dieses Besitzen wollen. Da ist noch gar nichts passiert, aber man hat sich schon schuldig gemacht. Und hier denke ich, diese Unschärfe provoziert geradezu so einen Spielraum für Entscheidungen. Hier erwartet Gott von uns, dass wir und auch damals die Israeliten moralisch handeln und Gott schaut in unser Herz und guckt, was haben wir denn bezweckt und wie haben wir das wirklich gesehen. Er prüft unsere Gesinnung. Gott erwartet von uns moralisches Handeln, das hineinversetzt in die Lage anderer. Und was ich noch gefunden habe, ist dieses uralte und gerade in den letzten Tagen hochaktuelle Thema, wie gehe ich mit dem Fremden in unserer Mitte um? Und hier ist Gottes Meinung ganz klar. Zweites Buch Mose, Kapitel 23, Vers 9. Unterdrücke den Fremden nicht. Ihr wisst doch, wie einem Fremden zumute ist, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Nun hört Gott ja nicht auf mit den 10 Geboten und dem mosaischen Gesetz. Das ganze Alte Testament ist voll Anweisungen. Und wenn man das liest, mir geht das so, ich werde dann immer kleiner und kleiner und frage mich, ja, was soll das eigentlich? Und ich weiß genau, und ich habe in Jerusalem gesehen, es gibt da religiöse Eiferer, die versuchen heute noch, jede Anweisung genau zu befolgen. Das Einzige, was mich daran beruhigt, dass auch diese biblischen, religiösen Eiferer sich heute auf sich selbst konzentrieren und nicht auf die anderen und versuchen, den anderen das Gesetz aufzuzwingen. Was soll das also alles? Ich finde, Gott hat mit seinen Geboten direkte Ziele und indirekte. direkte Ziele sind eigentlich ganz klar. Das Befolgen einiger Verbote und Gebote kann lebensnotwendig sein. Ganz klare Regelung. Weiß man, wenn man dagegen verstößt, dann hat man ein persönliches Problem. Da gibt es Gebote, die dienen der Gesundheit oder dem Zusammenleben. Also wird das Zusammenleben untereinander geregelt. Also eine sehr, sehr direkte Gesetzgebung, die dem Volk und dem Einzelnen nützt. Und wenn ich an das Thema Speisevorschriften und rituelle Waschungen und dieses ganze Thema denke, dann denke ich, der hygienische Umgang mit Lebensmitteln und auch das Händewaschen ist für uns auch selbstverständlich. Nur war das eben damals ein Volk, was in der Wüste gelebt hat, dann musste man ja schon sagen, also wenn du jetzt Milch und Fleisch zusammen in den Topf tust und es sind 30, 40 Grad, dann wird dir das persönlich nicht sehr gut tun, wenn du das öfters tust. Aber was bezweckt Gott wirklich? Was sind seine quasi indirekten Ziele? Es geht um die Entscheidung des Menschen. So wie die Kinder sich im Experiment am Anfang entscheiden mussten. Und sie haben sich verschieden entschieden. Und bei der Fülle dieses Gesetzes muss eigentlich klar sein, dass eine hundertprozentige Erfüllung nicht möglich ist. Der eine oder andere weiß ja, dass ich letztes Jahr noch mal so eine Qualifizierung gemacht habe. Zum Schluss waren Prüfungen. Ich wollte eigentlich in meinem fortgeschrittenen Alter keine Prüfungen mehr machen. Aber es war doch wieder soweit. Und unser Trainer hat dann immer gesagt, also denkt dran, 50% müsst ihr schaffen, um die Prüfung zu erreichen. Und die Prüfungen sind so schwer angelegt, dass 50% schon eine Leistung sind. Und wenn ihr die 50% schafft, dann ist alles gut, ihr kriegt euer Zertifikat und ihr habt die Prüfung voll bestanden. Wenn ihr 75%, 80% schafft, dann seid ihr schon toll. Und er aus seiner langjährigen Erfahrung hatte noch keinen Prüfling, der 100% geschafft hat. Und so denke ich, so war das mit den Geboten auch. Man muss ein ganzes Stück schon erfüllen. Und für das, was man wirklich nicht erfüllen kann, da schaut Gott ins Herz und prüft unsere Gesinnung. Und Gott hat eigentlich selbst für sich nichts davon. Aber er gibt den Menschen die Chance, ihre Gesinnung vor Gott zu zeigen. Und er hat dann die Möglichkeit, Menschen mit der richtigen Gesinnung ins Buch der Lebenden zu schreiben. Können wir ja lesen, die Gerechten, wie zum Beispiel Abraham, wurden ins Buch der Lebenden geschrieben. Obwohl wir ja wissen, Abraham war auch nicht perfekt. Aber er hat die richtige Beziehung zu Gott, richtige Entscheidung in seiner Beziehung zu Gott getroffen. Und dass das so war, bezeugt uns ja das Matthäus-Evangelium, dass es diese Heiligen wirklich gegeben hat. Matthäus Kapitel 27, Vers 51 können wir lesen. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen zerrissen und Grüfte öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden aufgeweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Also es muss möglich sein, mit einer Beziehung zu Gott und dem Halten der Gebote zu Gott zu kommen, zumindest damals. Jetzt könnten wir uns ja fragen, ja okay, das sind jetzt alles historische Dinge. Was hat Gott dem Volk Israel gesagt? Was geht uns das an? Was geht mich das an? Wozu brauche ich das alles? Das sagt uns Paulus, wozu wir das brauchen. im Römerbrief, 5. Kapitel, Vers 20. Das Gesetz ist erst nachträglich dazugekommen, um die Tragweite der Übertretungen deutlich zu machen. Und gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Der Paulus, der spricht hier von dem Gesetz, von Jesus und einer geschenkten Gerechtigkeit. Also die Heiligen, die da auferstanden sind nach der Kreuzigung, die hatten sich die Gerechtigkeit erarbeitet. Jetzt spricht Paulus von einer geschenkten Gerechtigkeit. Und von Jesus Christus. Jesus Christus, unser Herr und Gottes Sohn und wahrer Mensch, war als einziger in der Lage, das Gesetz vollständig einzuhalten. Er hat die 100% geschafft. Und eigentlich hätte er dafür ja nicht nur ein Zertifikat bekommen müssen, sondern er hätte unendliche Belohnung bekommen müssen. Stattdessen wurde er hingerichtet. Er, der unendlich Reine, erhielt die Höchststrafe und zahlte damit den unendlichen Blutzoll. So einen großen Blutzoll, dass damit alle Schulden aller bis dahin lebenden Menschen und auch zukünftig geborenen Menschen beglichen werden konnten. Ich hatte da, als ich drüber nachgedacht habe, so ein Bild im Kopf. Erst gab es eine Anweisung, die Gott gegeben hat. Dann gab es 10, dann gab es ganz viele und ganz viele einzelne Dinge, die wir befolgen sollten und einhalten sollten und nicht tun sollten. Und Jesus hat das alles eingehalten, hat das alles eingesammelt und gebündelt. So mein Bild. Steht nirgends in der Bibel, aber es ist mein Bild. Er hat diese ganzen Vorschriften in sich gebündelt. Jetzt sind wir in unserer Entscheidung. Denken wir nochmal an das Experiment von vorhin. Die Kinder, sie konnten warten. Sie konnten klingeln. Sie konnten aber auch was ganz anderes tun. Rumtoben, schreien, sich auf den Fußboden setzen, weiß ich nicht. Und wir sind auch in der Entscheidung. Wir Menschen können so tun, als gäbe es den dreieinigen Gott nicht. Wir können auch irgendwas anderes tun. Weiß ich, GEMA betrügen, lügen, einen eigenen Staat gründen, Jagd auf Andersgläubige machen. Können wir alles tun, wenn wir uns nicht für den dreieinigen Gott entscheiden. Aber ist klar, am Ende sind wir unrein. Und es steht geschrieben, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gott zu fallen. Wir können aber auch versuchen, den ganzen Tag das Gesetz zu erfüllen. So wie die Herren, von denen ich vorhin sprach. Vielleicht gelingt es uns ja, vor Gott gerecht dazustehen. Aber alles, was wir aus der Schrift wissen, ist, dass das auch eher unwahrscheinlich ist. Die einzige vernünftige Lösung ist, das Opfer Jesus Christus für uns anzunehmen. Diese gebündelte Gerechtigkeit für uns annehmen. Ich muss nur meine Schuld vor Gott bekennen und kann mich von Jesus freikaufen lassen. Und dann stehen wir vor Gott so da, als hätten auch wir 100% erfüllt. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir wieder in diesen Stand kommen, den Gott den Menschen zugedacht hat. So wie damals Adam und Eva bevor sie gegen Gottes Gebot verstoßen. Ach ja, können ja auch noch irgendwelche Mischformen versuchen. Sonntags Christ und in der Woche. Oder Jesus Christus annehmen und dann noch sicher halbzauber versuchen, das Gesetz komplett zu erfüllen. Das wäre dann so, als hätten die Kinder gewartet und geklingelt gleichzeitig. Ja, was kommt danach? Das klingt jetzt so, als ja, Jesus annehmen und dann kann ich tun, was ich will. Und die ganzen Anweisungen in der Bibel sind jetzt nicht mehr wichtig, oder wie ist das? Können wir machen, was wir wollen? Natürlich nicht. Lesen wir nochmal im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, spricht der Herr Jesus. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Strich oder Punkt vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, da gilt in dem Himmel, in dem Reich, das der Himmel regiert, als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet. Ich sage euch, wenn ihr Gottes Willen nicht viel besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. So viel ist klar, also das Gesetz und die Gebote Gottes gelten vollumfänglich. Nichts hat Gott jemals angewiesen, was jetzt nicht mehr gültig ist. Aber ich denke, das war jetzt so der Gesetzestext. Alles ist wichtig, nichts ist unnütz. Aber ich habe auch noch die Ausführungsverordnung gelesen und gefunden. Sollen uns hier nicht aufs Glatteis führen lassen. Das hat der Verführer schon bei Eva versucht. Versucht bei euren Handlungen immer daran zu denken, es geht um unsere Gesinnung vor Gott und unsere Entscheidung für Jesus Christus. Matthäus Kapitel 22, Vers 35. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Und was ist das wichtigste Gebot von allen, fragte er ihn. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinem Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Amen.